Herzlich willkommen, hallihallo, zum Spielverlagerung Podcast Nummer 8. Mein Name ist Martin Rafelt, ich bin immer noch Moderator. Ich sag das gleich zum Anfang, nicht, dass jemand irritiert ist. Wir haben heute einen Sonderbonus-Spezialgast, nämlich der Kollege TR, der sicherlich aus vielen, vielen, vielen Artikeln, vielen Leuten bekannt ist, ist heute hier und begeistert uns alle mit seiner Anwesenheit. Hallo.
Moin.
Ja, und normal Besetzung, unser österreichischer Kollege René Maric ist immer noch
Hallo.
Nicht tot. Und dementsprechend.
Ich bin noch immer nicht was?
Du bist noch immer nicht tot.
Nee, also das Doping habe ich noch nicht genommen.
Angekündigt. Ist weder gedopt noch tot. Ja. Ist momentan noch so verletzt, dass sich das Doping nicht besonders lohnen würde.
Naja, vielleicht also. Kann man ja testen, ob das irgendwie die Verletzungszeit verkürzt.
Ah.
Tolle Idee für einen Artikel, ne?
Ja, mach das mal.
Mach ich mal.
Dope dich mal, du Sau. Okay, wir kommen direkt zum ersten Thema, ohne zu wissen, was das Thema jetzt genau ist, nämlich die Bundesliga. Wer ist denn euch bis jetzt sehr positiv aufgefallen in der Bundesliga? Tim, vielleicht, führ dich gleich mal ein, demonstrier den Leuten mal deine Stimme und so.
Demonstriere ich meine Stimme. Wenn ich sage, Bayern ist mir positiv aufgefallen, dann kommt das nicht gut, oder?
Doch. Kannst du, glaube ich, sagen. Wieso denn das?
Ich fand es überraschend, dass die sich gegen Mainz doch so ungewöhnlich viel an den Gegner angepasst haben, wie man bei René im Artikel gelesen hat. Sehr viel Flügelspiel eigentlich. Die Sechser sind relativ weit auch auf die Seiten gegangen, haben sich teilweise, dass der eine einfach auf der einen Seite geblieben ist und der andere auf der anderen geblieben ist und die sich dann die Bälle hin und her verlagert haben. Das war teilweise zu sehen, das ist relativ ungewöhnlich gewesen. Ja.
Wow, ich habe das Spiel gar nicht, das Spiel muss ich mir mal angucken.
Ich fand das in manchen Phasen irgendwie...
Wer war denn in der Mitte? Das klingt danach, als müssten sie am laufenden Band ausgekontert werden.
Nö.
Warum denn nicht? Also hat irgendjemand dann die Mitte abgesichert oder nicht? Haben sie einfach die Mitte komplett verweisen lassen?
Nee, also Schweinsteiger und Kroos haben das meistens gemacht.
Ja.
Und Gustavo ist dann hinten geblieben. Oder einer von den beiden ist hinten geblieben und hat zentral abgesichert. Und Gustavo hat mitgemacht.
Okay.
Also man kann da ja...
Ja.
Wechseln.
Okay, verstehe. Naja, weil du Sechser gesagt hast, die haben ja eigentlich nur zwei Sechser, wenn die sich dann den Ball
flanken.
Ne? Okay. Ja, also Bayern sehr, sehr anpassungsfähig. Generell, ich habe jetzt noch nicht so viel gesehen, aber machen einen ziemlich guten Ersteindruck, ne? Aber war natürlich letzte Saison auch so. Was denkst du denn, wie sich die Form so halten wird? Wird es wieder so einen Einbruch geben, möglicherweise, wie letzte Saison?
Tja, schwer zu sagen. Ich denke mal, dass das eher nicht so sein wird. Der Einbruch in der letzten Saison kam dann ja auch erst so in der Phase, wo dann die Schweinsteiger-Verletzung kam. Bis dahin lief es natürlich nicht mehr überragend, aber auch noch relativ gut. Und danach wusste man irgendwie nicht so, wie man darauf reagiert. Und jetzt kann man das wahrscheinlich besser und... vielseitiger irgendwie lösen, wenn da mal was passieren sollte.
Ja, das denke ich auch. René, was ist dein Eindruck bisher zu den Bayern?
Haben mich auch gegen Mainz überrascht, dass die so über die Flügel gekommen sind, auch dass Badstuber mit nach vorne gegangen ist. Ich finde auch die Innenverteidiger bis jetzt gut, Boateng und Dante. Also alles in allem sind die extrem schwer zu bespielen, auch vorne mit Mandzukic. Dann haben sie durch Martinez und Shaqiri auf der Bank zwei tolle Alternativen, die können also wirklich sehr gut variieren, die können mit Müller einen hängenden Stürmer hinter Mandzukic bringen, mit Kroos einen offensiven Achter und mit Shaqiri so eine Art moderne 10. Dann haben sie noch Ribéry und Robben, also ich glaube dieses Jahr sind sie bedeutend besser als letztes Jahr, besonders wenn sie sich weiterhin so gut an den Gegner anpassen und diese Form halten können. Aber da muss man abwarten, man weiß ja nie, was passiert. Interessant wird es, wenn Alaba zurückkommt, wenn man dann vielleicht mit Dante Badstuber oder Boateng Badstuber oder Boateng Dante als Innenverteidiger spielt und links mit Alaba nochmal sehr viel Betrieben machen kann. Ich halte sehr viel von ihm, nicht nur weil er Österreich ist. Und ja, dann kommt auch noch Martinez dazu, der vielleicht Gustavo ersetzt. Also es ist wirklich extrem stark gemacht. Ich kann mich eigentlich nicht erinnern, dass die Bayern in den letzten 10 Jahren seit dem Champions League Sieg so eine gut besetzte Mannschaft hatten. Eigentlich auf jeder Position.
Ja, okay, also allgemeine Begeisterung von den Bayern. Wer hat euch denn, was gab es denn Überraschungskandidaten für euch, im Positiven wie im Negativen?
Ja, Eintracht Frankfurt, ne? Also, ja. ich hab die gegen Hamburg ein bisschen gesehen, das hat, glaube ich, Philipp analysiert.
Ja.
Und ja, ich habe die ein bisschen gesehen, hat mir schon gefallen. Spielen gut, ein paar ja, Unsicherheiten defensiv und auch teilweise waren diese Kurzpässe, die sie spielen, waren teilweise anspruchsvoll zum Verarbeiten. Also da müssen sie noch ein bisschen arbeiten, aber es geht durchaus in Richtung Swansea, wie man sieht, hatten die in der ersten Halbzeit, ich glaube, 75% Ballbesitz. Das ist schon für einen Aufsteiger auch noch in der deutschen Liga.
Pressen ja auch sehr gut, teilweise in 4-1-3-2 Anordnung, und die nicht leicht auszuspielen ist und auch relativ intensiv gespielt
ist. Also ich hab nur ein paar Minuten gesehen, aber das hat mir wirklich imponiert, wie die spielen, auch die Ausrichtung. Ich hätte mir ganz ehrlich nicht gedacht, dass die sich so präsentieren. Von Fee glaube ich nicht, dass man sowas auch erwarten konnte. Ich kann mich nicht erinnern, dass der jemals eine wirklich ballbesitzorientierte Mannschaft auflaufen ließ. Oder täusche ich mich da?
Ja, ich habe es in der zweiten Liga schon mal am Rand verfolgt und da hatte ich den Eindruck, dass das vielleicht eine Möglichkeit sein könnte. Für eine
Trainerstation in der ersten Halbzeit.
Ah, das weiß
ich
gar nicht
in der ersten Bundesliga.
In der ersten Halbzeit Bundesliga. Ja, das weiß ich nicht mehr. Aber gut, ist natürlich auch schon ein paar Jahre her. Aber im Grunde ist er ja auch ein als Spielertyp so gewesen, ne? War ja Zehner, sehr offensiv ausgerichtet. Und ich glaube, also ich hatte immer den Eindruck, dass er schon relativ offensiv denkt.
Ja, man sagt ja, Abwehrspieler werden offensive Trainer und Stürmer werden defensive Trainer. Ja, okay. Scheint nicht zu stimmen.
Sagt man das denn? Ja, wobei.
Habe ich schon öfter gehört. Ernst Happel war ja Verteidiger, gut, der hat seine Rolle sehr, ja, fast schon zirkusartig.
Ja, Thomas Schaaf war Verteidiger. Jürgen Klopp war Stürmer, aber na gut, dann Verteidiger. Ja. Ja, gut, könnte sein. Ich finde aber bei Frankfurt, dass die noch sehr instabil auch wirken und ein bisschen wankelhaft. Also ich glaube, die werden auch noch relativ massive Rückschläge haben, war so mein Eindruck. Ich glaube, eine gute Wette ist, wenn man immer darauf tippt, dass das, wenn in einem Frankfurt-Spiel einer führt, dass der Gegner noch gewinnt. So, da kann man, glaube ich, viel Geld machen. Ich habe übrigens beim Hamburg-Spiel 10 Sekunden vor dem Anschlusstreffer von Hamburg, 10 Sekunden vor dem 2:3, habe ich auf Tor Hamburg getippt. Das war super. Sechserquote innerhalb von 10 Sekunden gemacht.
Ja.
Habe ich mich gefühlt wie der Fußballgott höchstpersönlich.
Goldenes Händchen.
Ja, hallo.
Also, wie gesagt,
man hat gesehen in dem Moment, dass sie tatsächlich auch ein bisschen angefangen haben zu so flapsig zu werden. Also Körpersprache hat nicht mehr so ganz gepasst, haben so ein paar sinnlose Risikopässe gespielt, im Pressing nicht mehr ganz so griffig gewesen. Also da müsstest du halt auch aufpassen, dass, wenn sie so ein riskantes, teilweise weit aufgerücktes Pressing spielen, dass sie dann auch in ein bisschen schwierigeren Phasen, dass sie da sehr griffig bleiben, denke ich. Das wird auch noch eine Herausforderung.
Ja, also ich denke auch, es wird, also falls sie diese Spielweise perfektionieren wollen, diese anspruchsvollen Pässe, die ich angesprochen habe, also dass man Kurzpässe nicht nur spielt, sondern diese Kurzpässe auch so spielt, dass man sie sofort und einfach verarbeiten kann, denke, das ist eigentlich fast das Wichtigste beim Ballbesitzspiel, weil wenn der den Ball nicht ganz kontrollieren kann, kommt der Gegner hin und du stehst sowas von offen und aufgerückt da, einfach weil du das Spielfeld zu breit und tief machen musst, dass man dadurch sehr viele Tore fangen wird, insbesondere gegen Mannschaften, die individuell starke Spiele haben. Also das ist dann auch, die müssen dann gar nicht so taktisch gut eingestellt sein auf die Frankfurt und dafür Ballbesitzspiel, wenn man solche Pässe spielt.
Ja, dann, ja, war ja so gegen Leverkusen.
Eben, und dann, ja, ich denke, das wird interessant, wenn die auch noch ein bisschen mehr diese Einfachheit in den Kurzpässen, also nicht nur von der Art, wie man spielt, sondern auch, wie man diese Kurzpässe im Detail spielt,
ja.
Was ja auch meiner Meinung nach die große Kunst von Barcelona ist. Dann könnten sie durchaus die Überraschungsmannschaft der Saison werden,
Was
aber
meinst du denn damit im Detail? Zu wenig Sichtfeldspiel oder wie?
Erstens das, zweitens muss man auch sehen, so wenig wie möglich auf dem Ball, dann auch für den Mitspieler mitdenken,
Ja.
quasi, okay, wie steht der frei, und auch den Ball auf den starken Fuß spielen, möglichst ohne, dass er sich viel bewegen muss. Aber zum Beispiel, da hat es ein paar Bälle gegeben, die waren ja fast schon halb hoch gespielt, und wenn so ein Ball kommt, dann kannst du fast nicht automatisch flach weiterleiten, und du musst dann auch schauen, wie genau er kommt, verlierst du dann die Übersicht über das Spielfeld, kannst
Ja.
gepresst werden, oder wenn du ihn fallen lässt, auf einmal läuft dein Gegner in diesen abgefallenen Ball und es geht dann fast schon in ein 1 gegen 1 gegen den Innenverteidiger, weil die Außenverteidiger und die Sechser oft sehr weit aufgerückt sind. Dann hast du vielleicht noch ein, zwei Mann vor dir, und wenn dann der gesamte Mannschaft schnell umschaltet oder du eben einen individuell sehr starken Spieler hast, dann ist das, denke ich, sehr gefährlich, dass man hier einfach
Ja.
viele einfache und blöde Gegentore kassiert.
Ja, denke ich auch. Ja, stimmt. Jetzt, wo du sagst, ist schon eigentlich, dass auch wenn das sehr ballbesitzorientiert ist, fand ich auch, dass das auch in der ganzen spielerischen Anlage noch ein bisschen, ja, man könnte fast sagen, plump wirkt, weil das Passspiel ja schon, ja, es wirkt nicht so richtig kontrolliert, sondern es wirkt eigentlich nur breit und riskant und konsequent, aber nicht so wirklich, diese Dominanz, diese Unantastbarkeit, die so richtig gute Ballbesitzmannschaften ausstrahlen, haben sie noch nicht. Bin ich mal gespannt, ob sie das noch entwickeln können. Ja, negativen Überraschungen? Habt ihr schon was von Hoffenheim gesehen, großartig?
Nein, nicht. Also nicht so, dass ich mir ein Urteil darüber erlauben würde.
Okay.
Die haben ja eigentlich sehr viel individuelle Qualität drinnen.
Ja. Ich fand es
Und
auch tatsächlich gegen Frankfurt, habe ich sie teilweise gesehen. Da fand ich sie gerade in der Anfangsphase eigentlich ganz gut. Da hatten sie auch richtig Chance. Sie hätten in Führung gehen können, witzigerweise. Aber es ist ein bisschen seltsam. Also im Pokal waren sie ja extrem konteranfällig gegen wie hießen die?
Berliner AK.
Berliner AK. Genau. Waren sie sehr konteranfällig, was natürlich auch am Gegner lag. Und jetzt gegen Frankfurt nicht mehr so. Da war es eigentlich ein ausgeglichenes Spiel, hat ein bisschen Pech, haben dann rot gekriegt. Und jetzt gegen Freiburg waren sie extrem offen hinten. Also da haben die Abstände nicht gepasst. Das finde ich ein bisschen seltsam, dass Babbel so Probleme hat, die Mannschaft solide zu kriegen. Babbel ist ja kein großer Experimentierer eigentlich, sondern hat sich bisher immer dadurch hervorgetan, dass er so die Grundlagen solide hinzaubert auf dem Platz und das war's. Habt ihr eine Vermutung, woran das liegt, dass die jetzt so grundlegende Probleme haben?
Ich hab die Hoffenheim eigentlich nur im ersten Spiel gesehen, gegen Gladbach auswärts, und da haben sie 2-1 verloren.
Ja.
Das war auch nicht, es war eine ziemlich maue Partie von beiden Mannschaften, einfach weil, ja, da hat Hoffenheim eigentlich taktisch von denen her, haben sie das eigentlich ganz interessant gemacht. Die haben sich quasi in einem 4-2-4-0 defensiv, also im Passing,
Ja.
aufgestellt, haben den Gladbachern die Norm geschenkt, aber haben gewusst, ja, bei denen die Sechser, die sind nicht so vertikal, die Mannschaft vorne ist ohne Reus nicht mehr ganz so durchschlagskräftig, zumindest aktuell noch nicht. Dann haben sie Stanze und Baus hinten, die können zwar den Ball hin und her verschieben, wie sie es letztes Jahr getan haben, aber sie sind keine gefährlichen Spielmacher, wie es beispielsweise ein Hummels ist. Und die Außenverteidiger Janschke und Dams, die sind auch eher in ihrer Spielintelligenz und auch in der Defensive. Und ja, die haben also ihre Stärken auch nicht dadurch, dass sie einfach den Ball nehmen und dann drei Leuten marschieren, wie es zum Beispiel
Ja,
Maicon in
klar.
seiner besten Zeit getan hat,
Also
oder
ich glaube nicht, dass
Alves.
es eine, ich glaube nicht, dass es eine Anpassung auf Gladbach war, sondern so verteidigen die einfach.
Verteidigen in einem, also dass die Mittelstürmer sehr tief stehen.
Ja, schon.
Schon?
Ja.
Okay. Ja, jedenfalls, aber
Das
gut.
passte gut gegen Gladbach, ne?
Ja, gegen Gladbach passt das gut. So sagt, ich kann mir kein Urteil erlauben, denn gegen Gladbach hat das gut gepasst, und die haben dann 2-1 verloren gegen eine Mannschaft, die letztes Jahr Vierter war, auswärts im ersten Spiel. Das sagt einfach weniger aus. Ich denke, wir
Ja.
müssen nicht nur bei den Frankfurtern und den Bayern auch, sondern auch bei Hoffenheim, bei Hamburg einfach abwarten, wie die spielen. Denn in der Vorbereitung, durch die Vorbereitungsspiele, durch das Training, durch die Sommerpause kommt immer ein Trainer auf gewisse Ideen, versucht er umzusetzen, und dann kann er im Laufe der Saison anpassen. Was hat gepasst, was hat nicht gepasst, wie verändere ich es? Ich denke, wir werden erst jetzt langsam in die Phase kommen, wo sich die wirklich diese Kernideen, die sich über die Saison halten werden, herauskristallisieren werden. Also in den nächsten Wochen werden für die Mannschaften wie Frankfurt diese Überraschungsmannschaften entscheidend, aber auch für Hamburg, wie die sich jetzt mit Van der Vaart, wie die den in das System bringen, ob der eher als hängender Stürmer spielt, der bei sich oft nach hinten fallen lässt, der spielgestaltet wirkt. Also ich glaube,
Ja.
das ist auch extrem wichtig bei den Hamburgern, wie die Van der Vaart nutzen.
Ja, das denke ich auch. Um Hoffenheim abzuschließen, ne, ganz lustig war das, also sie sind ein sehr kleines Team momentan und spielen auch dementsprechend und Freiburg kam extrem über die Flügel und dann gab es auch ein paar Standardtore und Hoffenheim hat gegen Freiburg kein einziges Mal geflankt, fand ich interessant. Also sind momentan auch ein sehr spezialisiertes Team und da muss man sicherlich mal abwarten, ob das nicht vielleicht zu spezialisiert ist oder ob sich das gerade deswegen dann noch nach oben schaukelt. Noch ein anderes Thema, was ich ganz interessant finde, ist, dass ich den Eindruck habe, vielleicht habe ich jetzt zu viel der entsprechenden Mannschaften geguckt, aber es gibt ziemlich viel Manndeckung gerade in den Zentren des Mittelfelds. Ist euch das schon aufgefallen?
Mir ist es besonders aufgefallen, Greuther Fürth gegen Bayern München.
Ja.
Die haben sich da eigentlich fast wie in einer klassischen Manndeckung organisiert. Und ich denke, das ist für kleine Mannschaften sicher eine gute Möglichkeit, dass man einfach nicht unbedingt den Ball erobert, weil die meisten können ja den Ball stoppen und dann wieder schnell zurückspielen. Aber dass man zumindest den Gegner an vielen und einfachen Vormärschen nach vorne behindert und stört und diese Spielmacher, wie zum Beispiel einen Kroos, dass man diese stört, dass sie sich drehen können. Das ist sehr gefährlich. Also ich denke, das werden wir öfter beobachten können in dieser Saison.
Könnte das ein allgemeiner Trend sein, einfach als Reaktion auf das immer besser werdende Spiel gegen Raumdeckung? Es gibt ja immer mehr Zwischenspieler, immer bessere Konzepte, um eben auch Raumdeckungen, die vor 5 Jahren eigentlich fast hauptsächlich durch Einzelaktionen oder Konter und über die Flügel geknackt wurden. Es gibt immer mehr Mannschaften, die auch die kleinen Räume in der Mitte gut nutzen können. Könnte das eine allgemeine Tendenz sein, dass es deswegen wieder ein bisschen zurück zur Manndeckung geht? Tim, was meinst du?
Ja, wäre möglich. Ich weiß, also dieser Trend mit der Manndeckung ist jetzt schon ein bisschen länger eigentlich erkennbar, also jetzt irgendwie nicht seit einem halben Jahr oder so. Also ich
Wie
glaube,
lange
das
denn? Woran hättest du es denn festgemacht?
ist allgemein irgendwie so ein Eindruck, den ich habe, dass es schon so vielleicht ein Jahr, vielleicht sogar schon ein bisschen mehr ist. Aber es kann natürlich auf jeden Fall sein, dass deine Theorie da stimmt.
Welche
Die Theorie mit
Beispiele
dem
hast du international dazu vielleicht? Oder in der also Augsburg hat's halt gespielt letzte Saison.
Augsburg hat es gespielt. Bremen-Hamburg gab es das im Nordderby.
Ja, okay.
Ich fand
Jetzt
schon.
im letzten Nordderby.
Ja, also jetzt
Ja?
vor
Ach
2 Wochen
so,
war das. Und
wer hat denn da Manndeckung gespielt?
da war es Hamburg, hat es phasenweise gemacht. Ich denke, bei Manndeckung im Mittelfeld denke ich irgendwie immer an holländische Liga,
Ja.
wo das so vor ein, 2 Jahren schon gegen Ajax und auch gegen ein paar andere Top-Mannschaften wurde das da sehr oft verwendet. Also
Ah, okay.
da habe ich dann oftmals irgendwie fast jedes Spiel von denen gesehen, von Ajax, und irgendwie in 80% der Fällen hat der Gegner es dann gemacht und das war halt ziemlich auffällig. Aber deswegen, es kann sein, dass deswegen meine Wahrnehmung da ein bisschen verzerrt ist und ich glaube, dass das schon länger, dass der Trend sich schon länger abzeichnet, obwohl es gar nicht so lange ist.
Ja, also ich muss da Tim und dir recht geben. Ich denke durchaus, dass die Manndeckung eine Rückkehr ist dazu, dass man solche Spiele einfach in diesem Raum zwischen den Linien, zwischen den Formationen bedrängt. Ich glaube auch, dass das 4-1-4-1 eben deswegen vielleicht stärker benutzt werden wird in den nächsten Jahren, weil man durch diesen Sechser entweder nach vorne, also zu einem flachen 4-5-1 mit drei Bändern werden kann oder zu einer sehr engen Fünferkette hinten. Und ich glaube auch, dieser Trend, was Tim gemeint hat, dass es diesen seit ein, 2 Jahren gibt, ich glaube auch, das ist auch eben jener Zeitraum, wo diese Zwischenspieler sich besonders stark entwickelt haben. Und seit wann benutzt man denn solche Wörter, die falsche 9, falsche 10 und solche Sachen? Gibt es ja eigentlich seit 2009, 2010 erst. Und ja, dann fand man ab 2011 so zumindest ansatzweise Lösungen dagegen. Ich kann mich auch erinnern, dass Carvalho gegen Messi Manndeckung gespielt hat.
Ja, also stimmt,
als Innenverteidiger. Genau. Und später tat das dann Pepe als Sechser auf ihn oder eben auf die Sechser von Barcelona. Das heißt, er verschob dann, Pepe war ja ein gewisser Zwischenspieler zwischen den Linien in der eigenen Formation. Entweder er ließ sich, er blieb hinten und sicherte den Raum zwischen sich und den Innenverteidigern, um Messi einzudrängen, oder er ging nach vorne, um eben den Raum zwischen den Linien, zwischen Angriff und Mittelfeld einfach zu beackern. Und ich glaube, dass das war auch ein bisschen ein Vorläufer dessen, wie man sich einfach auf solche Spiele anpasst. Und wenn man nicht jemanden hat, der sehr viel Raum beackern kann oder der als spielstarker und intelligenter Akteur einfach diesen Raum instinktiv und mit richtigen Timing schießen kann, dann muss man einfach die Leute außerhalb der Formation, also außerhalb der Raumdeckung, durch eine Manndeckung in diesen Raum zwischen den Linien bringen, den der Gegner bespielen möchte.
Ja, sehe ich genauso. Und das, was ja ein wenig auch breit diskutiert wurde, der Bielsa'sche Ansatz, diese mannorientierte Raumdeckung. Oder haben wir raumorientierte Manndeckung
gesagt? Nein, mannorientierte
Raumdeckung.
Raumorientierte Manndeckung war das, was du gemeint hast,
Genau, Nürnberg. Also erläutere ich kurz, aber auf jeden Fall, was wir mannorientierte Raumdeckung nennen, also dass schon in den Raum verschoben wird und zum Ball verschoben wird, dabei aber ganz klar die Zuordnung zum Spieler gehalten wird, halt in einem gewissen Abstand nur und in Ballnähe halt enger. Das, was Bilbao spielt, das, was Bielsa spielen lässt, das ist ja, das hat ja gegen Barcelona in einem Spiel sehr gut geklappt und da musste sich Barcelona erstmal drauf einstellen. Weil sie dann eben dieses Zwischenraumspiel nicht so bringen konnten. Aber sie haben es dann halt, was dann auch wieder die Sache ist, was glaube ich noch viele falsch machen, ist, dass einfach das auch falsch bespielt wird. Also man muss meiner Meinung nach Manndeckungen, was das Problem ist, man muss die Logik ein bisschen ändern, glaube ich, wenn man gegen Mannorientierung spielt. Dann muss die Spieler, die mannorientiert behandelt werden, die müssen sich nicht zum Ball hinorientieren und Kompaktheit und Kombinationssicherheit garantieren, sondern ich bin der Meinung, die müssen sich davon wegorientieren und die Spieler, die dann automatisch als freie Spieler frei werden, die müssen extrem konsequent den Ball nach vorne treiben und man muss aufpassen, dass man möglichst die Spieler vor denen wegzieht, ist meine Meinung. Und das hat dann auch Barcelona im Wesentlichen so gespielt und ich glaube, das wird dann auch der Gegentrend werden in der Bundesliga, dass auch Mannschaften wie Bayern und Dortmund das teilweise so. Ich glaube, so Bayern hat es auch intuitiv oder so halb intuitiv gegen Fürth ein bisschen so gespielt, ne? Vorstöße ins Mittelfeld der Innenverteidiger und so.
Da gab es von Dante und von Boateng diese Ausflüge nach vorne, wo man dann einfach dieser zentralen Mittelfeldspieler herauslocken wollte, dass die auf den Ballführenden gehen mussten, weil wer soll es ja sonst machen? Und dass dann eben ein Mann frei wird. Ich denke eben dieses, bei Barcelona hast du erwähnt, die haben gegen Bilbao im ersten Spiel Probleme gehabt. Die haben nämlich den Raum zwischen den Linien gesucht, obwohl es ja eigentlich de facto keine Linien gab, eben durch diese starke, durch diese extreme Form der mannorientierten Raumdeckung. Und die haben dann im zweiten Spiel, soweit ich mich erinnern kann, einfach den Fokus weniger auf das Spiel zwischen den Linien und verstärkt auf das Überladen und Öffnen von Räumen gelegt, eben dadurch, dass, war das Mascherano oder war es Piqué, der immer wieder aufgerückt ist.
Mascherano.
Die sind aufgerückt, die haben dann entweder sie haben einen Raum überladen. Ich glaube, da hatten wir sogar intern die Diskussion, wieso das Mascherano tut und nicht Piqué, oder?
Nee, das hatten wir beim letzten bei diesem Barcelona-Podcast.
Weil aber es war das gleiche. Die Begründung ist das gleiche Prinzip.
Übrigens kann ich noch kurz einschieben: Mascherano hat im Hinspiel auch gespielt und war meistens der freie Mann, hätte das machen müssen. Hat das einmal, ist Mascherano in diesem ersten Spiel, was 2-2 endete, ist er bis an den gegnerischen Strafraum fast durchgerannt, ohne Gegenwehr. Das war ein Beckenbauer-Ausflug, ohne Scheiß. Und das hat er aber dann einfach viel zu selten gemacht. Und daran sieht man eben auch, dass es nicht nur um die individuelle Gegebenheit geht, sondern eben auch, dass es darum geht, eben auch auf diese Spielweise im Kopf eingestellt zu sein und zu wissen, wie man sie zerspielen muss.
Eben deswegen bin ich auch bislang sehr positiv überrascht von meinen Bayern. Denn ich hab's dir ja damals erzählt, bei diesem Spiel, das ich gegen Fürth gesehen habe, Das war nicht intuitiv, dass die sagen, ach, ich habe keinen zum Passen, ich gehe mal nach vorne, sondern das war eine präzise Anweisung, denn man sah, wenn sie es nicht taten, hat Bartstuber zu ihnen hingeblickt, Bartstuber blieb tief, das heißt, er diente als Absicherung, da hat ihn gedeutet, Jungs, jetzt geht mal wieder nach vorne, jetzt bleibt mal hinten. Und ich fand das sehr gut, das hat man wirklich, wenn man genau hingesehen hat, hat man gesehen, wie Bartstuber, insbesondere Bartstuber, weil er ja verstärkt absicherte, er war ja nicht so offensiv wie gegen Mainz. Und ich sagte, geht nach vorne, tut dies, tut das.
Spielertrainer von links.
Ja, aber man hat auch gesehen, dass er das nur tat, wenn sie es mal länger nicht taten, wenn sie es selbst in gewissen Zeitintervallen taten, sagt er nichts. Weswegen es meiner Meinung nach sicher eine Anweisung von Heynckes war: Jungs, wenn die mannorientiert spielen, wenn die uns in die Mangel nehmen, geht mit nach vorne. Entweder ihr geht durch oder er spielt den Spieler frei oder ihr überlädt Räume, zum Beispiel geht in diesen freien Raum oder guckt. Da ist Gleichzahl, erzeugt Überzahl. Und ich denke, das ist auch, ja, das wird man auch öfter sehen. Ich glaube, war das dieser Bade, Trainerblock Bade, der etwas über den vertikalen Innenverteidiger schrieb?
Nee, keine Ahnung, habe ich nicht gelesen. Kann
Auf jeden
sein.
Fall, es geht um dieses Prinzip. Je stärker es diese Zwischenspieler gibt, Raumdeckung, umso stärker wird die Mannorientierung werden und umso stärker wird wiederum dieser Fokus von hinten sein, denn heutzutage sind die Innenverteidiger technisch besser als früher, das heißt, die können mitgehen, quasi wie früher es der Libero getan
Es
hat.
gibt mehr Beckenbauers.
Es gibt mehr Beckenbauer, das ist schön. Ich habe auch irgendwo die sehr schöne Meinung gelesen: Maradona wäre heute viel besser, einfach weil er durch diese Raumdeckung viel leichter Fahrt aufnehmen kann. Er wurde von Gentile damals 82, glaube ich, gegen Italien fast 20 Mal gefoult. Das Höchste, was ich bis jetzt sah, war an Ribéry 9 Mal in einem Spiel. Und ich glaube, gegen Belgien, wo sie 2-0 gewann, 86 im Halbfinale, hat Maradona 2 Tore geschossen, eben weil der Gegner Raumdeckung auf ihn spielen wollte. Und er hat ihn 2 Tore gemacht, man hat 2-0 gewonnen und wurde dann Weltmeister. Also ich glaube, das hat schon etwas Wahres. Das wird sich in den nächsten Jahren wird sich sicher wieder so eine Hin- und Herbewegung zwischen Mannorientierung und dann eben Ausfliegen von hinten und verstärkten Spiel auf Pfeillaufbewegung, auf Überzahl erzeugen, anstatt auf Zwischenraumspiele gehen.
Und dann könnte es natürlich im Extremfall noch darauf hinauslaufen, dass man in eine Vollmanndeckung geht. Das heißt, dass man nicht mehr irgendwo einen freien Spieler drin lässt, wie Bielsa das mit dem zweiten Innenverteidiger macht. Wodurch man dann eigentlich entweder müsste der Torwart vorstoßen, oder man spielt dann
Ich
einfach einen
finde
langen Ball
das
in
gar
die
nicht
1 gegen
so.
1 Situation.
Ja, entweder das, dass du gezielt Spiele einsetzt,
Und das ist
oder eben.
natürlich dann auch wieder, könnte ein neuer Trend werden, dass es dann wieder ein bisschen weggeht von den wendigen kleinen technischen Spielern und vielleicht dann doch öfter mal so ein Drogba wieder vorne rumsteht.
Ja,
Könnte
oder
man vielleicht.
wieso nicht einfach mehr Spezialisten auf den Flügeln, die wirklich stark im 1 gegen 1 sind? Aber
Ah, die
was du
müssen
sagst,
erstmal Ball kriegen.
es ist ja jetzt zur Zeit, sagt man ja, der Innenverteidiger kann auch mit nach vorne gehen, wenn er Raum hat, weil die können ja die Pässe anbringen. Heutzutage sind die einfach technisch besser. Wieso sollte man nicht, wenn keiner angreift, soll der Torwart halt 20 Meter machen? Und wenn ihn noch immer keiner angreift, soll er noch ein paar Meter machen, dann kann er eh schon einen direkten Pass auf die Flügel spielen. Dann hast du das Mittelfeld überbrückt und hebelst diese Manndeckung auf und setzt dich in der Gegnershälfte fest. Also ich würde zum Beispiel an De Gea oder Neuer durchaus zutrauen, wenn alle von der Mittellinie bis in die gegnerische Hälfte, also bis zum gegnerischen Tor stehen und er 50 Meter vor sich hat, wieso sollte er nicht mit Ball am Fuß 30 Meter laufen, ab und zu gucken, kommt wer, wenn wer kommt, entweder den frei gewordenen Spieler anspielen oder einfach irgendwann, wenn die Zeit reif ist, irgendwen in den Lauf schicken. Also der macht das ja mit seinen Abstößen im Prinzip schon beim weiter hinten, wenn er 20 Meter nach vorn geht, macht er sie halt mit dem Fuß. Da sage ich den absolut zu.
Ist natürlich dann interessant auch zu beobachten, ne? Wie natürlich dann die Mitspieler entsprechend reagieren, wenn man natürlich, wenn die Innenverteidiger pennen und dann einfach der Manndecker vom Innenverteidiger auf den Torwart drauf geht, während der Innenverteidiger im Deckungsschatten verschwindet, dann wird es natürlich sau riskant, da muss
Dann
man
gibt es einen
natürlich
Befreiungsschlag, dann
vorbereitet
ist da
sein.
einfach nur die Chance, dass man
Ja,
den
das stimmt
Ball, den
auch.
weiten Ball, ja, mit einer geringen
Verliert dann.
Wahrscheinlichkeit bekommen wird.
Ja,
Im Endeffekt verändert sich
stimmt.
dann nur ein bisschen, ja, es wird ein bisschen unwahrscheinlicher, dass der
Ja.
Ball in den eigenen Reihen bleibt, aber das Prinzip bleibt ja dann sogar dann gleich.
Ja, okay. Okay, mal sehen, ob wir demnächst Torwart-Dribblings sehen.
Ja, wenn wir noch 20 Jahre Spielverlagerung haben, dann wahrscheinlich schon. Ich meine, es wird Zeit, dass ein neuer Iguita kommt.
Ich bin ja eh der Meinung, dass das einfach für die als Strategie in der Endphase es demnächst, oder es demnächst, weiß ich nicht, aber irgendwann mal Torwartketten an der Mittellinie geben wird, dass der Torwart bis zur Mittellinie aufrückt und die Innenverteidiger auf den Flügel spielen. So. Oder die Außenverteidiger
und die Innenverteidiger. Neuer gegen Italien, die letzten paar Minuten hat er nicht
voll
drei Libero. Bälle quasi als Sechser erobert.
Ja, ja.
Das war
Flugkopfball.
Das war ja Busquets, ja. Und hast du auch nicht geschrieben, was zu De Gea mit diesem 3-3-4 bei Manchester United?
Genau.
Ja.
Ich könnte noch was zur Manndeckung sagen, kurz. Was ich gesagt habe mit den aufrückenden Innenverteidigern, um jetzt nochmal kurz zu Ajax zurückzukommen.
Du bist wieder lauter
geworden, cool. Ist ja eigentlich auch ganz aktuell jetzt, wo die heute gegen Dortmund spielen.
Ja.
Das war ja genau das, womit Ajax dann immer diese enorm vielen Manndeckungsgegner ausgehebelt hat, dass halt Vertongen, vor allem Vertongen und auch Alderweireld immer enorm weit nach vorne gelaufen sind. Gerade Vertongen, der jetzt ja bei Tottenham spielt, hat in der einen Saison, glaube ich, 5 oder 6 Tore alle auf die Art gemacht, der dann immer irgendwie von der Mittellinie losgelaufen ist und dann bis 20 Meter vors Tor und dann mit seinem Distanzschuss, hat einen guten Schuss und dann hat er da schon ein paar Tore gemacht. Alderweireld hat, glaube ich, auch 2, 3 auf die Art gemacht. Und so haben die das halt sehr häufig ausspielen können.
Okay, cool. Ja, das bestätigt dann ja genau unseren Eindruck. Holland ist ja eh immer ein bisschen der Welt ein bisschen voraus taktisch.
Und nochmal, weil wir niemandem Unrecht tun wollen, dass dieser vertikalen und spielende Innenverteidiger wurde auf trainerblog.fußballtraining.org publiziert. Ja, kann man mal lesen. Er hat sich auch auf eine Analyse von Tim Ajax gegen Alkmaar bezogen,
okay.
Wo das Konzept kurz erwähnt, aber nicht weiter verfolgt wurde. Und er hat das dann gemacht, also für unsere Leser.
Wir verlinken den Ajax-Artikel und den Trainer-Artikel. Ja. Wo wir bei Ajax sind, kommen wir gleich zur Champions League. Heute Abend Dortmund gegen Ajax. Du hast einen Artikel geschrieben, Tim. Fass nochmal kurz deine Eindrücke zusammen. Was denkst du, wie wird das Spiel laufen?
Naja, also Ajax könnte ja sozusagen noch diese Vorgabe vom klassischen holländischen 4-3-3, diese Vorstellung von den breiten Flügelspielern irgendwie, könnte der gerecht werden. Und das ist ja halt relativ ähnlich dem Spiel, was Bremen gegen Dortmund gezeigt hat und könnte daher Dortmund schon gefährlich werden. Einmal halt über schnelle Flügelwechsel, die das Pressing sozusagen überspielen und dann geht man einfach auf dem Flügel, der dann angespielt wird, ins Dribbling, 1 gegen 1 und bringt dann die Bälle von der Grundlinie rein. Oder halt, was Bremen auch gemacht hat, das Überladen der Mittelfeldspieler. Das kann Ajax auch machen. Mit einem zurückfallenden Stürmer, Siem de Jong, ist relativ spielstark, ist jetzt nicht so wendig wie Eriksen und Schöne, aber man könnte da Dortmund schon überladen und ich glaube, dass man auf jeden Fall mit einem defensiven Sechser spielen wird, weil es ein Champions-League-Spiel ist, aber gerade in den Ligaspielen hat Ajax auch schon gezeigt, dass sie das gut machen können. Da haben sie oft mit Schöne, der ja eigentlich eher ein 10er-8er ist, als einzige Sechs immer gespielt und dann irgendwie mit 3 Achtern und fast schon 3 Zehnern teilweise offensiv kombiniert und dann irgendwie 6-1 mal gewonnen, 4-0 und sowas.
Ja, das klingt schwer nach Bremen, das stimmt.
Ja, ja, also die defensiv haben die natürlich sowieso schon mal Probleme, haben gegen Heerenveen sich 2 Dinger eingefangen in einem relativ komischen Spiel. Also offensiv könnten sie Dortmund gefährlich werden, aber hinten wird es halt sehr riskant werden. Auch wenn sie einen defensiven Sechser als Absicherung aufstellen werden wahrscheinlich. Sind da wohl trotzdem.
Aber Dortmund ist ja sehr stark in den Halbräumen, vor allem. So ein einzelner Sechser hat es da ja eher schwierig, das abzusichern. Ne?
Eben.
Ja. Aber also du denkst, Ajax wird wahrscheinlich offensiv gefährlich werden, aber läuft auch in den einen oder anderen Konter rein. Also wird spektakulär das Spiel.
Das würde ich erwarten. Es ist zwar in Dortmund, da könnten sie ein bisschen abwarten, das Spiel, aber im Grundsatz sollte das eigentlich so in die Richtung gehen, ja.
Okay. Wie spielt denn Ajax Pressing?
Ich habe diese Saison noch nicht so viele volle Spiele gesehen. In der letzten Saison haben sie eigentlich fast immer 4-4-2 gespielt.
Ach so,
Also
okay.
ja, Ajax spielt ja normalerweise in 4-3-3. Meistens ist dann Eriksen als Halblinker und etwas offensiverer Achter dann mit vorgerückt zum Stürmer. Und das war halt meistens Sim de Jong. Wenn de Jong auch im Mittelfeld gespielt hat, dann hat man oft 4-1-4-1 gespielt, weil Sim de Jong dann nicht als zweiter Sechser gespielt hat. Also es kommt auch auf die Aufstellung an. Ich
Aber
würde aber sagen,
Mittelfeldpressing klingt das jetzt, oder wie?
ja,
Ach so,
so
okay.
in
Ich
etwa. Also
hätte jetzt
in
vermutet, dass sie 4-3-3 Angriffspressing spielen oder so. Machen sie nicht.
nee,
Okay.
nee, eher nicht. Also auch in der niederländischen Liga ist das auch in vielen Phasen eher Mittelfeldpressing, eher abwarten.
Ja, da wird es ja das
Vielleicht
in
ein
der
bisschen,
Champions League erst recht sein, ne?
ja, also ich glaube nicht, dass die sehr offensiv pressen werden.
Okay. René, guckst du das Spiel? Freust du dich drauf? Wahrscheinlich nicht, ne?
Ich werde mir heute eher Real gegen City zu Gemüte führen. Müsste auch
Ach, oh
heute
Gott,
sein,
die spielen ja
oder?
auch. Wahnsinn, ja. Und noch irgendein sehr cooles Spiel war Juve gegen. Gegen wen
Nee,
spielt Juve?
das ist
Das
morgen,
ist
oder nicht? Juve
morgen.
gegen Chelsea ist morgen.
Chelsea
Juve gegen
gegen Juve
Chelsea.
ist morgen,
Wow.
genau wie Bayern Valencia. Und heute ist Real gegen City, dann ist Piräus Schalke
Ja.
und BVB Ajax. Also das
Was
sind.
erwartest du denn von Real gegen City, René?
Ja, ich muss sagen, ich glaube, das wird ja, ein sehr schwer einzuschätzendes Spiel. Ich kann mir nämlich auch gut vorstellen, dass sowohl Mourinho als auch Mancini etwas defensiver auflaufen werden. Silva ist seit ein paar Monaten nicht mehr in der Topform. Also in der Hinrunde war er eigentlich fast einer der fünf besten Spieler in ganz Europa. Später Tim Touré. In der Mannschaft, in der ganzen Liga eigentlich, diesen lang abgelaufen. Silva war dann auch teilweise, ja, er wirkt einfach etwas müde. Nassi ist ein super Spieler, kann ihn aber nicht ganz gerecht werden. Und es wird auch interessant, ob die mit Dreierkette spielen, ob die vielleicht mit Garcia spielen und Touré sogar nach vorne ziehen. Also die haben ganz viele Optionen. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie sich ein
Hältst du es
bisschen
echt für möglich,
defensiver. Ja,
dass die mit
ja.
Dreierkette spielen?
Gegen Real wahrscheinlich nicht. Aber
Ja.
man weiß ja nie, ich hätte mir eigentlich auch nicht gedacht, dass er die Dreierkette so schnell in der Liga nutzt. Ich hätte mir gedacht, das wird so ein bisschen so ein langfristiges Projekt. Dann haben sie in der Liga so gespielt. Vielleicht will er einfach diese zusätzliche Absicherung im Zentrum, eben weil Cristiano von der Seite nochmal diese oder auch teilweise wirklich nur mittig agiert, weil er die Räume überlädt. Dann hätten sie einen Spieler mehr. Wer weiß, was ihm einfällt, diesem Mancini. Sehr, sehr schwer vorherzusagen. Wird auf jeden Fall ein sehr interessantes Spiel aus einer taktischen Sicht, weil einfach beide Mannschaften eine enorme Breite in ihren Möglichkeiten haben. Also Real
Ja.
kann ja auch, die können Modric statt Khedira spielen lassen, statt Özil. Die könnten ihn entweder Özil oder Modric auch auf der Außenbahn spielen lassen. Die können auch mehr oder weniger mit zwei Mittelstürmern agieren. Die können Kaká überraschend bringen. Die können alles machen, also
Ja.
da gibt es wirklich extrem viele Varianten. Die können ja teilweise, letztes Spiel hat Kadira gegen Ende als Rechtsverteidiger gespielt, auch Essien soll angeblich für diese Rolle vorgesehen sein. Die könnten beide statt Abeloa spielen und diese Rolle ganz anders ausführen, also entweder sehr defensiv oder beispielsweise eher diagonal. Kadira hat einige Male fast in der Mitte Bälle erobert gegen Sevilla. Ja, die haben da einfach extrem viele Möglichkeiten. Beide Mannschaften haben einen unglaublichen Kader und das wird, glaube ich, ja, ein extrem interessantes Spiel. Ich werde es wahrscheinlich auch für uns analysieren.
Cool, freue ich
Ja,
mich.
morgen Chelsea Juventus müssen wir finden. Das wird auch ein tolles Spiel. Also auf diese zwei Spiele freue ich mich. Chelsea Juventus sind ja so diese Mannschaften, die irgendwie an der Schwelle stehen. Sind sie ganz vorne oder sind sie eher die B-Riege? Chelsea hat sich toll verstärkt. Ist die Frage, wie die sich einspielen.
Juve hat Bendtner geholt.
Ja, Bendtner. Bendtner wird
Bendtner,
ja
der
in England
Baus.
sehr kritisiert.
Ja, das ist
Weißt
also,
du, ich
ey.
weiß, dass du eine gewisse Vorliebe für ihn besitzt.
Gott, ey, die Engländer, wie kann man den nur? Ach,
Ich finde ihn auch nicht
ich
so toll
rieche
wie
mich
du.
schon wieder auf.
Ich finde ihn
Ja,
auch nicht toll wie du.
er ist manchmal flapsig so. Er ist vom Tor ein bisschen
Er ist
ungeduldig
manchmal sehr
teilweise.
flapsig.
Ja,
Eiskalt ist er auch nicht.
Nee,
Aber ja, du hast recht,
aber ich
für den
ich finde
hat
immer,
er
er
eine
hat so
geile
das
Physik.
Potenzial dazu. Also ich finde so, dass das, wenn Bendtner kritisiert wird, das erinnert mich immer daran, wie Lewandowski in seiner ersten Dortmund-Saison kritisiert wird, wo jeder, der genau hingeguckt hat, gesehen hat, der ist hammerkrass, der hat ein super Potenzial. Und nur weil er in einfach noch so ein bisschen, weil ihm noch ein bisschen die Handlungsschnelligkeit fehlte, weil er noch nicht so geschärft genug war, war er noch ein bisschen ineffektiv, hat ein bisschen viel vergeben und alle so, ah, der Lewandowski, scheiße, der setzt den Barrios ein, was soll das?
Ja,
Und ich denke mir
Lewandowski, das fand ich auch sehr
immer,
gut.
ja, Lewandowski, genau. Ja.
Aber Bendtner ist ja noch älter als Lewandowski und ist
Ja,
diesen Schritt noch
schon, aber
nicht gegangen.
der wurde ja von Anfang an immer so kritisiert, so.
Klar, er ist den Schritt noch nicht gegangen und ist, Lewandowski hat ja auch sehr hart an sich gearbeitet, um sich eben, um sein Spiel eben konstant abrufen zu können. Und das ist ja genau das, was Bendtner fehlt. Er hat teilweise eine extreme Übersicht für einen Mittelstürmer auch unter Bedrängnis und manchmal ist er einfach, ja. Da wirkt einfach wie eine Parodie von sich selbst. Also dann ist er flapsig, macht die Tore nicht und dann, also
Diese
das ist
Spiele habe ich offenbar auch noch nicht gesehen. Also ich kenne ihn eigentlich nur in richtig guter Form, muss ich sagen. Wahrscheinlich ist deswegen meine Meinung so hoch von ihm. Ich denke übrigens, was ich noch nachsetzen wollte, ich glaube, Real City wird entweder von Marcelo oder von Milner entschieden. Also wenn es Marcelo nicht entscheidet, hat es Milner entschieden, weil er Marcelos Gegenspieler war. Würde ich einfach mal so raushauen.
Glaubst du, Milner spielt?
Ja, weil Marcelo spielt. Ich glaube, Mancini hat tierisch Angst vor Marcelo. Weil die sind ja letzte Saison sind sie ja gegen Neapel rausgeflogen, weil Silva einfach sein Gegenspieler von Neapel
Macho?
einfach nicht
Macho?
getrackt hat.
War das Macho? Auf rechts
Nee,
oder war
nee, nee,
das
nee, das
Zuniga
war
auf
rechts.
links?
Das war Dosenya war das.
Ah, das Sänger, okay.
War
Okay,
es
ja.
Senna oder Dosenya?
Ich glaube, das Sänger.
Senna.
Das
Doch ein
Sänger.
Italiener, ist doch kein
Ja.
Spanier. Dosenna.
Dosenna.
Dosenna. Dosenna.
Hat er nicht, also wurde zweimal von ihm überlaufen und dadurch entstand zuerst die Standardsituation zum ersten Neapel-Tor und dann hat er das zweite Neapel-Tor einfach ganz billig Flügelspieler überlaufen, frei durchgekommen, Reingabe 2-1 und City war raus. Also ich glaube, das hat Mancini schon auf dem Schirm und ich glaube nicht, dass er da Marcelo da alle Freiheiten gewähren will, indem er ihn gegen Nasri oder Silva spielen lässt.
Ja.
Das wird, denke ich, auch
Interessante
so ein
These.
interessantes Kernduell. Ja, Schalke Piräus, glaube ich, auch interessant.
Gefährlicher Gegner.
Ja, hat Dortmund letzte Saison gute Erfahrungen mitgemacht. Mal sehen, ob Schalke die Ruhrpott-Ähre wiederherstellen kann. Wobei das wahrscheinlich in Dortmund nicht so aufgefasst werden würde. Ja, was denkt ihr, wie entwickelt sich das? Piräus sehr, sehr extrem kompakt, fand ich. Ich fand, defensiv waren sie der beste Dortmunder Gegner letzte Saison. Extrem flankenstark, wissen sich auf den Gegner einzustellen, machen das Spiel breit, haben dann auch ein, zwei technisch starke Spieler, die sich gut aus dem Gegenpressing lösen können. Wie nützlich ist das gegen Schalke? Und wie gut kann Schalke das knacken?
Tja, die Frage ist, wie das jetzt in Verbindung mit Schalke funktioniert. Ich habe von Schalke noch gar nichts gesehen, muss ich sagen.
Ach, okay. Ja, dann muss ich das wohl übernehmen, weil ich habe schon ein bisschen Schalke geguckt. Bin auch mal gespannt. Also momentan ist natürlich die Frage, ob Fafan oder Afellay spielen. Ich vermute mal Fafan. Also Afellay war gegen Fürth ein bisschen flapsig. Jones musste ein bisschen für ihn mitarbeiten. Die sind sehr oft dann in der Raute abgegleitet, tatsächlich dadurch, dass Afellay einfach so nach vorne in die Mitte gegangen ist, so ein bisschen ohne viel Aufwand und Jones ist dann so hinter ihn raus und Draxler eingerückt und dadurch waren sie auf dem Flügel nicht sehr stabil und ich denke, das werden sie nicht machen. Deswegen gehe ich eigentlich davon aus, dass Fafan spielt und dann bin ich mal gespannt. Ich glaube, eigentlich haben sie ein sehr gutes Konstrukt, um Piräus zu schlagen, weil Piräus im Zentrum zwar kompakt ist und gut mitarbeitet, aber immer mal auch herausrückt, meiner Meinung nach, und Schalke starke Innenverteidiger hat, und ich glaube, dass Schalke ist brutal gut, wenn sie einmal zwischen die Linien kommen, meiner Meinung nach. Also, wenn Holtby gerade in die Kombination involviert ist, da zaubern die teilweise richtig, richtig gute Kombinationen aufs Papier. Das Aufbauspiel ist nicht immer hundertprozentig konsequent, auch weil Jones da so ein bisschen eine Schwachstelle ist und auch Höwedes nicht so stabil und sie scheuen sich so ein bisschen über die Flügel zu gehen und dann diagonal zu gehen. Also, sie sind, wenn man sie frontal presst, scheuen sie sich ein bisschen das Pressing zu überspielen, aber ich kann mir nicht so richtig vorstellen, dass das Piräus so macht. Also ich glaube, sie werden Piräus erste Linie wahrscheinlich überspielen können und dann würde ich vermuten, dass sie mit ihren starken Kombinationen zwischen die Linien auch die Kompaktheit von Piräus möglicherweise sehr, sehr stark umspielen können. Bin ich mal gespannt. Und notfalls ist natürlich Schalke dann auch eine Mannschaft, die mal über die Flügel, über hohe Flanken, über einfach die pure Gewalt kommen kann. Und auch so ein Tor macht und gerade das auch die Flanken sehr gut verteidigen kann auch. Oder? Sagt was.
Du bist toll, du hast recht. Nee,
Okay.
was sollen wir dazu sagen?
Ja.
Ich kenne die beiden Mannschaften nicht in- und auswendig. Also Schalke habe ich ein paar Mal gesehen, Pyrus eigentlich fast gar nicht. Hast ja du letztes Jahr einmal gemacht. Ich denke auch, dass die Schalker eigentlich so, was ich gelesen habe bei Tims Artikel zur Schalker Gruppe. Ja, ich denke, eigentlich müssten die mit ihren Flügelspielern sich da gut durchsetzen können. Einfach weil sie mit Fofana und auch Affelay sehr gut gegen Hollebas spielen können. Dann haben sie mit Holtby einen Spieler, den ich sehr, sehr hoch einschätze. Da hat nämlich, du hast gemeint, Jones hat öfters absichern müssen wegen Affelay. Aber teilweise hat auch Holtby dessen Position instinktiv übernommen und das Spiel dann entweder breit gemacht oder defensiv hat er dann die Seite gesichert. Und ich glaube auch, dass falls Verfahren spielt, hat man ja, kann Holtby noch mehr in der Mitte wirbeln. Da ist einfach von der Übersicht her, von der Spielintelligenz, von allem ein toller Spieler. Da wird auch dieses kompakte Zentrum, das die da mit Ibargaza, Maniatis und Modesto haben, also da hilft er dem sicher Neustädter auch zur Ballzirkulation eigentlich. Ich denke eigentlich, dass Piräus nicht so viele Chancen bekommen sollte, Gefahr auszuüben und die Schalker, ja, sollten das eigentlich machen. Also
Okay.
hoffentlich werden die Schalker nicht so geschockt wie Bremen, glaube ich, war das. Damals als Bremen mit Diego, mit Piräus und Real in einer Gruppe war und gegen Real besser war als gegen Piräus, oder?
Ja, und da hat Diego gegen Real gefehlt, da hat Handweltklasse gespielt, ne?
Also in einem Spiel hat Diego super gespielt gegen Real und das zweite war dann Handspiel gegen Real, ne?
Das war unfassbar, was Hand da gespielt hat.
Ja.
Okay. Ja, also sind wir relativ optimistisch eigentlich mit Schalke. Dürfte die richtige deutsche Mannschaft gegen Piräus sein. Also Piräus war so eine typische Mannschaft, die einfach Dortmund nicht steht und die Schalke, glaube ich, sehr gut steht. Also ich glaube, Schalke hat da mit diesem Los ein bisschen mehr Glück gehabt.
Ja, denke und hoffe ich auch. Also ich bin zu Österreicher, aber ich drück den deutschen Teams die Daumen.
Ah, das ist lieb von dir.
Ja, dass
Sehr
ich,
gut.
wenn
Dafür
man, wenn man nur
dürft ihr.
Bundesliga guckt, ich halte ja die Bundesliga auch für eine tolle Liga.
Ja.
Wahrscheinlich auf Platz
Für
3,
das Statement dürft
ja.
ihr eigenes Land bleiben.
Ja, ihr hättet auch gerne gegen uns verlieren dürfen.
Den Anschluss Österreich ist
Ja.
den
Das war der beste Scheibfehler, den du bis jetzt gemacht hast.
Es
Also
ist
ich
ja kein
hoffe mal,
Schreibfehler, das ist
ich
ja ein
war das.
gängiges Wort, ne?
Ja,
Also für die
also
Leute,
ja.
wer das jetzt hört und es nicht mitbekommen hat, ich hatte im Österreich-Deutschland-Artikel als Absatzüberschrift Anschluss Österreichs gewählt, also anstatt Anschlusstreffer Österreichs. Das hat ein bisschen Aufregung gegeben. Die
Ja.
ersten Österreicher haben schon wieder Angst bekommen. Oder haben sich gefreut, ich weiß es nicht. Ja, die geschichtliche Sache lassen wir hinter uns. Und wo wir gerade bei Österreich sind, Bayern steht noch aus. Haben wir jetzt über die Liga geredet? Was denkt ihr, wie sie es in die Champions League bringen und was erwartet ihr von Valencia?
Zu Valencia habe ich ja was geschrieben, also
Kann man übrigens auf ZDF lesen, das verlinken wir noch.
ist das schon online?
Ich guck gerade mal. Ich
Ja,
sprich
guck
schon mal.
mal. Ich spreche schon mal. Also, es wird interessant, ob die Bayern überhaupt mit Dortmund und Paris spielen. Ich denke eigentlich, dass Valencia zwar besser ist als letztes Jahr Villarreal, aber keine, auf dem Papier keine großen Chancen gegen die
Du
Bayern haben
meinst,
sollte.
sie steigen nicht ab?
Ja. Ja, bei den, in der spanischen Liga weiß man nie. Auf jeden Fall, ja, mein Lieblingsspieler bei Valencia wird wohl nicht spielen, da war er verletzt.
Ich glaube, unser
Da
aller
ist.
Lieblingsspieler, oder? Tim?
Ich weiß nicht, was Tim. Wie findest du
Banega?
Eva Banega?
Ja, Eva Banega ist doch euer
Hab ich schon
Held,
damals in
ja.
der U-Mannschaft von in irgendeiner argentinischen U-Mannschaft gesehen und dachte, ey, wie geht der denn ab?
Was, wie findest du den, Tim?
Ich mag den auch. Ich habe den, also ich mache ja für Bayern auch noch so eine Vorschau, die dann morgen kommt. Da habe ich ihn auch erwähnt und auch so geschrieben, von wegen, ja, der wäre ganz nützlich für Valencia. Und jetzt sagst du, dass der nicht spielt. Ja,
Er
im
ist noch
Rückspiel dann
nicht, er hat
sicherlich,
dieses
ne?
Jahr noch nicht gespielt, weil er hat sich damals im Februar ein bisschen schwerer verletzt, als er sein eigenes Auto über den Fuß gefahren hat.
Ah, richtig,
Was?
die
Ja, der hatte
Geschichte,
zuerst hatte eine
ja.
schwere Verletzung und danach hat er sich das Auto über den Knöchel beim Tanken rollen lassen und
Das ist
einfach, also
ja
es
aber
ist
auch
eine sehr skurrile
sauschlecht.
Geschichte.
Das ist ja sauschlecht.
Ja, der hat.
Erstmal antizipiert er da schlecht und dann geht er ganz schlecht in Zweikampf. Also, was soll das?
Ja. Aber vielleicht war es ja auch so ein 50-50, weil man weiß ja nicht, wie das Auto jetzt aussieht.
Ja.
Auf jeden Fall muss man sagen, die haben mit Gago, die
Meinst du,
haben
er
mit
fährt
Gago einen,
Käfer oder was?
wer weiß, die haben mit Gago einen sehr interessanten Partner für Banega geholt, also auf dem Papier. Wobei ich nach wie vor nicht denke, dass Banega fit genug ist, um zu spielen. Es wird wohl Tino Costa oder womöglich Parejo spielen. Aber Gago, Banega und Canales vorne, Canales ist auch verletzt. Also sehr viel Pech wirklich. Ja, das ist ein sehr starkes Mittelfeld. Die Bayern werden wahrscheinlich auf Tino Costa und Gago treffen. Ist nicht ganz so stark. Die Ausrichtung bleibt gleich. Die können beide sich gut aus dem Pressing befreien, gute Bälle auf die Seite spielen. Und dann denke ich auch, die werden versuchen, hinter Lahm zu kommen. Das haben sie gegen Barcelona mit Mathieu und Jordi Alba damals sehr gut gemacht bei dem 2-2, wo auch Banega bester Mann auf dem Platz war. Und dieses Mal haben sie Guardado, der ist zwar nicht, das hat nicht ganz den Durchbruch geschafft, den man von ihm erwartet hat, ebenso wenig wie Pablo Piatti, also die Alternative auf Linksaußen. Aber das sind beides sehr schnelle Spieler und dahinter Mathieu, von dem ich auch viel halte. Die können da schon Probleme machen. Rechts hat man mit Pereira und Barragán auch eher offensive Spieler. Und davor Sofian, ich glaube Sofian heißt er, Sofian Feghouli, der spielt auch auf rechts, sehr interessant, der kann auch sehr gute Pässe spielen. Vorhin haben sie mit Soldado eigentlich nur einen wirklichen Stürmer. Ich glaube, der einzige Ersatz für ihn müsste Paco Alcácer sein.
Nelson Valdez,
Was?
Alter.
Ist der jetzt bei Valencia?
Natürlich ist der jetzt bei Valencia.
Ja, gut. Ist
Heilige
ja kein
Scheiße.
Mittelstürmer, das ist ein
Keiner
Läufer.
versteht warum, aber er ist da.
Aber hat noch nicht gespielt, soweit ich gesehen habe, hat jedes
Doch,
Mal
er
Soldado
wurde
gespielt.
mal eingewechselt, glaube ich.
Okay.
Ja.
Ja, ich hab die zwei Spiele habe ich von denen ganz gesehen und zwei Spiele, also Aufschnittweise. Ich kenne die noch von letztem Jahr. Die haben auch hinten mit Costa Ruiz neben Adil Rami auch eine solide Innenverteidigung. Guaita und Alves, also besonders Guaita, schätze ich sehr gut ein, wird aber wahrscheinlich Alves drinstehen im Tor. Ja, auf jeden Fall eine Mannschaft, die über die Außen sehr, sehr gefährlich werden kann. Da haben sie mit Soldado und einen echten Knipser vorne. Und ja, die können den Bayern durchaus gefährlich werden. Ich habe das auch im ZDF-Artikel angesprochen. Sie können besonders über
Der
links
übrigens
Mathieu
dann
und
morgen
Guardado kommen.
früh online geht.
Okay.
Fällt mir gerade ein.
Ja, passt. Und ja, leider ist Banega verletzt. Ich bin zwar Bayern-Fan, aber man sagt ja, wenn ein Spieler gegen uns ein Tor macht, dann wird er womöglich, dann hat er gute Chancen gekauft zu werden. Und ich glaube, das sagt genug aus, wieso ich Banega gerne auf dem Platz sehen würde. Denn er würde wahrscheinlich nicht das Tor machen, aber auf jeden Fall ist das, wenn er will, ein toller Spieler.
Von
Also.
dem gibt's, zu dem gibt's eigentlich so kaum Gerüchte, dass er irgendwo hinwechselt, oder? Ich habe noch nie gehört, dass
Ja,
der
ich
von.
habe gehört, das soll ein ziemlich schwerer Charakter sein. Und eben durch diese zwei Verletzungen. Angeblich hatten wir Interesse, als er nach Europa gekommen ist. Damals war Klinsmann Trainer, da hatten wir auch angeblich Interesse an Fellaini.
Oha.
Und dann ist er nach Europa gekommen, da gab es dann wieder ein paar kleine Verletzungen, ein paar Streitereien, wurde glaube ich auch mal suspendiert, weil er sich mit einem älteren Spieler gestritten hat. Es gab auch ansatzweise Gerüchte eben zu Real und in die englische Liga, aber dann kam auch wieder diese Verletzung. diese zwei schweren Verletzungen eigentlich in dieser Saison. Und ja, was soll man sagen? Der ist noch immer bei Valencia. Hoffentlich macht er irgendwann den Sprung zu einem großen Verein, denn er ist meiner Meinung nach, wie auch ein Modric, ein Spieler, der einfach auf die ganz große Bühne und zwar konstant gehört, weil er nicht nur am Ball so stark ist, sondern auch ohne Ball, die Spielintelligenz, Antizipation. Das sind einfach Spieler, die mir persönlich sehr gefallen und die auch gegen Bayern sehr gefährlich werden können, wenn die sich drehen, mit Ball am Fuß, dann entweder ein, zwei Mann ausspielen oder einen tollen Pass spielen. Die können dann gegen so eine Mannschaft, die weit vorne steht, die aufgerückt steht, die auseinander steht, die können dann sehr gefährlich werden. Und das würde morgen dem Spiel noch ein bisschen die nötige Würze geben, wobei ich auch so eigentlich Valencia als gefährlich achte, aber nicht stark genug, um wirklich da was einzuplanen können gegen die Bayern.
Mhm. Sehen wir zu Lebzeiten noch Banega, Modric und Wilshere in einem Team?
Feuchte Träume für jeden Fußballtrainer, glaube ich.
Traumhaft.
Ja. Wahrscheinlich noch Scholes dahinter. Raute.
Ja.
Nein. Wir wollen ja, dass die Leser nicht mit unserem
Scholes als
Quatsche zumüllen.
Scholes als Torwart.
Scholes als Erzieher.
Okay. Nee, also. Ich muss das kurz vielleicht erläutern, das ist einfach. Wir irgendwann mal, oder ich glaube, René, deine Idee war es, glaube ich, ursprünglich, dass man die ja, eigentlich mal drei kombinieren müsste und man damit wahrscheinlich Barcelona schlagen würde.
Quasi als Fluide Dreifachacht, die einfach diese Bewegung der Basisspieler kopieren können, defensiv gut genug sind, um deren Wege zu verhindern und einfach so stark gegen das Passing sind, also in der Passing-Assistenz, dass sie einfach das Passing der Katalanen aushebeln können. Im Endeffekt also eine ähnliche Idee, wie bei meinem Artikel zur vertikalen 6, nur eben auf drei Leute angewandt und auch weiter im vorne im Feld, weil die einfach so gut, so wendig sind, die können sich aus dem herauswenden. War einfach, also nochmal zur Erläuterung, war ein kleines Gedankenspiel von mir mit hauptsächlich Martin.
Der totale Spielmacher kommt dann, wenn Banega, Modric und Wilshere in einem Team spielen.
Ach.
Wahrscheinlich bei Swansea.
Mit Laudrup
als Spielertrainer, als falsche Neun. So.
Ja, okay. Sind wir jetzt eigentlich am Ende vom Podcast, da können wir ja weiter Unsinn reden.
Wir sind jetzt am Ende des Podcasts und ich sag mal, ich glaube, es gibt nichts mehr zu besprechen und der Podcast ist auch lang genug, deswegen sage ich mal Tschüss. Sagt ihr auch mal Tschüss?
Wir können ja noch Tschüss. Wir können noch 10 Minuten Unsinn reden.
Ja, wir reden jetzt noch ein bisschen Unsinn.
Okay. Hast du das Minesweeper-Update von Uli?
Ja, wir üben jetzt Minesweeper, wenn wir doch noch auf Uli Hoeneß treffen, dass wir gerüstet sind.
Ja, das ist unser ganz großes Ziel. Wir wollen ein Heft rausbringen, also nicht nur virtuell, vielleicht in ein paar Jahren, also wirklich, dass man sich schön kaufen kann. Aber das ist nur unser Ziel Nummer 2. Ziel Nummer 1 ist natürlich ein Sieg im Minesweeper gegen Hoeneß.
Das ist also wenn wir Uli Hoeneß im Minesweeper geschlagen haben, das wollen wir hier nochmal unterstreichen.
Ja.
Dann setzen wir uns zur Ruhe.
Dann sage ich auch Tschüss. Wir alle sagen Tschüss. Tschüss.
Ciao. Tschüss.
Ciao.
Tschüss. So, bis und jetzt können wir wieder Blödsinn.
Ja.